Als wir angefangen haben, haben uns alle gesagt, nee, mach das bloß nicht. Wer kauft einen Teppich online? Jeder will einen Teppich online anfassen. Eigentlich haben alle dagegen gesprochen. Also bitte macht was anderes, nicht das. Unser aktuelles Lager ist jetzt 34.000 Quadratmeter groß.
An guten Tagen geht da eine fünfstellige Anzahl über 10.000 Pakete bei euch raus.
Richtig.
Ihr seid der Marktführer in Europa. Wo würdet ihr denn hinwachsen wollen? Was sind denn da die Pläne von euch?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Monika Adler von Benuta. Sie hat mit ihrem Mann zusammen das Unternehmen gegründet. Es ist heute Europas größter Teppichversender, also der größte Onlineshop Europas, rund um das Thema Teppiche. Mit ihrem Mann zusammen hat sie auch während des Studiums eine Gießerei gekauft. Damit hat sie ein Glück wieder aufgehört und hat sich zum Thema Teppiche gewidmet. Sie erzählt uns heute, warum sie ein Lager hat, was so groß ist wie 5 Fußballfelder, sie über 1 Million Teppiche im Jahr versenden, über 100 Millionen Umsatz machen, dass die Story noch lange nicht zu Ende ist. Sie bauen jetzt einen eigenen Campus, den Benuta Campus. Und wir erfahren natürlich, was man beim Teppichkauf beachten sollte und wie man den besten Teppich kauft. Herzlich willkommen, Monika.
Hallo.
Na, schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich sehr über die Einladung, ja.
Kannst du ganz kurz was zu dir erzählen?
Ich bin Monika, ich habe vor fast 20 Jahren Benuta gegründet, gemeinsam mit meinem Partner. Wir haben eine Familie zusammen, 2 Kinder, ein kleiner, ein großer und leiten gemeinsam das Unternehmen.
Okay, mit deinem Mann zusammen hast du gegründet. Du bist
richtig.
Also, ihr seid Co-CEOs quasi,
richtig,
ihr weckt euch gegenseitig.
Genau.
Okay,
genau.
Erste Generation, ihr habt gegründet.
Wir sind die Gründer, richtig.
Okay, krass. Habe ich irgendwas vergessen in meiner Intro oder wie würdest du Benuta heute selbst beschreiben?
Ja, um es einfach kurz und bündig zu sagen, Benuta ist mittlerweile der größte Teppich-Online-Versender. Wir sind nicht nur ein Versender, wir sind eine D2C-Brand und so haben wir uns von Tag 1 an auch begriffen.
Okay, also ich bin ja, ist ja total lustig, in dem Zimmer meiner Kinder liegt ein Benuta-Teppich. Da bin ich auch auf euch gekommen. Ne? Ich habe ja geguckt, können wir was mit Edsel zusammen machen? Macht das irgendwie Sinn, hier Affiliate-Marketing zu machen? Habe mir angeschaut, wie groß ihr seid. Dann hat ein gemeinsamer Freund von uns beiden, der Thomas Dollezahl, ganz liebe Grüße an der Stelle, hat euch quasi richtig kennengelernt. Hat gesagt, Markus, ich habe zwei kennengelernt, die machen Teppiche riesengroß. Sag ich, ne, das ist Benuta. Ne? Und er so, hey, woher weißt du das? Sag ich, ja, habe ich mir auch schon angeguckt. Kennt man. Also total witzig, ihr ownt wirklich dieses Teppich-Game. Aktuell, online.
Ja.
Wahnsinn. Okay, wir springen mal zurück. Bist du aus einem Unternehmerhaushalt, Unternehmerinnenhaushalt?
Nein. Gar nicht. Und ich muss zugeben, meine Familie war ehrlicherweise auch gar nicht so begeistert darüber, was ich geplant habe. Die hatten eher so die Hoffnung, ich mache mein Studium, ich mache Karriere im Corporate-Umfeld. Und als ich dann abzeichnete, dass ich mich selbstständig machen würde, war die Begeisterung, sagen wir mal so, sehr verhalten. Ich wurde nicht abgehalten, aber es war ja immer, mach doch lieber was Richtiges, Kind.
Das war mitten im Studium, nur als die Entscheidung dazu kam. Also du warst eigentlich, du hast Abitur gemacht, du hast studiert, das heißt Eltern total stolz, deine Tochter macht endlich was Richtiges,
super,
Corporate-Karriere
richtig,
und Co.
Genau.
Und dann kam irgendwie dieses Unternehmertum als Unfall dazwischen.
Ja, aus ihrer Perspektive sicherlich. Mittlerweile geht es ja. Mittlerweile verstehen die, dass es ein richtiger Job ist, genau. Aber ja, damals war das jetzt noch nicht so das, was sie sich vorgestellt hatten. Die hatten immer so ein höheres Sicherheitsbedürfnis und ein fester Job im Corporate-Umfeld. Das bedeutete denen einfach sehr viel. Ich bin auch von klein auf eigentlich darauf vorbereitet worden, geprägt worden. Du machst Abitur. Du studierst, du machst Karriere. Das Karriere machen, das mit dem Studium, das hat für mich auch gepasst bis zu einem bestimmten Grad. Aber dann während des Studiums hat sich abgezeichnet, dass das Unternehmertum ein bisschen früh gekommen ist. Vielleicht zu früh, wäre auch nicht schlimm gewesen später. Hätte ich mir zumindest von meiner Mutter oder von meiner Oma auch keine Vorwürfe anhören müssen am Anfang, aber es ist so, wie es ist und es war gut. Es war damals genau der richtige Zeitpunkt gewesen.
Ist schon spannend und ist, würde ich sagen, im Durchschnitt auch ganz oft eine Aussage, die Eltern so treffen. Das war bei mir auch nicht anders. Keiner hat in die Hände geklatscht, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Das war jetzt eher so Akademiker und studieren und mach doch mal und Karriere. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen wirklich auch an diesem Bild des Unternehmers, der Unternehmerin arbeiten. Das ist ja kein Stigmata, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, sondern es kann ja was ganz Tolles sein.
Richtig.
Es ist halt eine Chance. Chancen haben immer zwei Seiten.
So ist es.
Ne? So kann gut gehen, kann schlecht laufen, bei euch ist ganz gut gelaufen. Das heißt, ihr habt im Studium heraus, da hast du deinen Mann und Co-Gründer ja schon kennengelernt.
Genau, also wir haben uns kennengelernt, da hatten wir noch keine gemeinsame Company.
Okay, er ist, glaube ich, Iraner.
Er ist Iraner, genau. Und er war.
Ich wollte schon immer auch Richtung Unternehmer
gehen. Ja, er kam oder kommt aus einer Unternehmerfamilie, okay. Vater Unternehmer, Großvater Unternehmer. Er wollte auch immer selber etwas machen, das war ihm auch sehr wichtig gewesen. Ich fand das toll, irgendwie, vielleicht bin ich sogar von ihm angefixt worden, von der Idee. Und es hat auch eigentlich, muss ich rückblickend sagen, total meiner Persönlichkeit entsprochen. Ja, so waren wir uns eigentlich relativ früh einig, dass wir gemeinsam irgendwas aufziehen wollen, ja.
Genau, und dann habt ihr erstmal eine Gießerei gekauft zusammen. Wie ist denn dazu gekommen?
Oh Gott, das war crazy. Das kam dazu, weil, wie gesagt, der Vater meines Mannes von Ali, der war Unternehmer. Er hatte mit Teppichen nichts zu tun, wohlgemerkt. Speditionsunternehmen, hatte andere befreundete Unternehmer. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, das war Anfang der Nullerjahre, irgendwann Mitte der Nullerjahre, gab es einen großen Bedarf an Industrieanlagen, primär Gießereien im Iran. Krass. Die wurden hier in Deutschland, wo sie komplett abgebaut wurden, jetzt im Ruhrpott und Co., wurden die Gebrauch gekauft und in den Iran transportiert und da wieder aufgebaut. Und das war unser erstes großes Ding gewesen.
Dafür habt ihr eine Firma gegründet.
Genau.
Ihr habt die Gießerei angekauft und habt die weiterverkauft.
Und wir haben die weiterverkauft,
Und du sagtest, dann kamen da wirklich quasi Ingenieure, Monteure aus dem Iran und haben die hier demontiert. Und die läuft da drüben im Iran, die Anlage.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie auch immer noch läuft, ja.
Okay, das war also so Luft als Unternehmer schnuppern und der erste Deal, der war auch ganz gut. Ne, habt ihr auch 3,50 Euro mit verdient.
Definitiv, das war ein dickes Ding damals, ja.
Und da habt ihr euch aber nicht dafür entschieden, weiter Gießereien zu kaufen oder andere Unternehmen in den Iran zu verschiffen, sondern ihr kamt irgendwie auf das Teppichthema. Wie kam das denn?
Totaler Zufall. Wie gesagt, wir waren ja Studenten und ja, der Vater meines Mannes, der hatte Perser, immer viele Perserteppiche zu Hause und wir haben ihm ein bisschen leid getan, weil unsere Wohnung nach seinem Dafürhalten etwas spärlich eingerichtet war und hat uns dann einen Teppich geschenkt, hat aber gesagt, aber wenn ihr den auch nicht wollt, macht damit, was ihr wollt. Aber hier habt ihr mal ein
Perserteppich ist dieser super Teppich, handgeknüpft, total toll.
Sehr fein, ja, wirkliche Handwerkskunst.
Okay.
Das ist das, genau. Und wir waren da sehr pragmatisch unterwegs, wir brauchten ihn nicht. Passt auch nicht ganz zur Einrichtung damals. Und dann haben wir überlegt, wir sind auf den Verkauf eigentlich nur zufällig gekommen. Wir hatten im Fernsehen eine Reportage gesehen, auch von einem jungen Paar, die haben irgendwie Computermonitore verkauft auf eBay. Wir so, eigentlich cool, ne? So ein bisschen E-Commerce, das war damals so im Kommen, aber noch nicht so groß. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir schmeißen den mal auf eBay, für einen Euro eingestellt, gucken wir mal, was passiert.
Ihr könnt doch nicht den Teppich von Schwiegervater auf eBay verkaufen.
Ja, natürlich, da waren wir schmerzfrei in dem Alter. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir den, wir haben das auch gar nicht am Anfang direkt verraten, glaube ich. Und dann ging der, es war jetzt kein Riesenteppich, der ging für 1 Euro eingestellt, für 1.000 ging der weg. Boah,
1.000 boom. Euro?
Für 1.000 Euro ging der weg.
Der war jetzt nicht 4x5 Meter groß,
nein,
wir reden
nein,
über
nein,
einmal das, 2 Meter oder sowas, ja, irgendwas, eine handliche Größe.
Handliche Größe.
Wow.
Nicht groß und wir waren, boah, krass. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er nicht noch vielleicht ein paar Stücke hat.
Ja, aber so ihr habt ihm dann schon gesagt, dass ihr die verkaufen
wollt. Ja, haben
wir
ihm auch gesagt. Und er ist ja selber Unternehmer. Also er konnte es auch wirklich gut nachvollziehen. Da hatte er keine persönliche Verbindung zu gehabt. Und ja, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, wenn das jetzt der irgendein Erbstück gewesen wäre, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das haben wir nicht gemacht. Und und dann hat er gesagt, ja, cool, Kids. Ich habe hier noch ein paar, dann haben wir die verkauft, weil das war erstmal für uns so ein Testlauf. Es ging auch alles langsam, weil wie gesagt, wir haben ja damals noch studiert, wir haben das mit den Gießereien gemacht. Und ja, dann, es funktionierte einfach. 1 Euro reingestellt, wie warme Semmel weggegangen. Ja, und dann haben wir gesagt, weißt du was, kannst du uns nicht ein paar Teppiche besorgen? Wir bestellen direkt. Und hat er dann gemacht. Und dann sind wir auch wir sind tatsächlich ja noch einmal in den Iran geflogen, sind auf die Teppichmärkte gegangen, haben uns das auch angeschaut. Wir haben uns auch da wirklich eingelesen, um auch zu verstehen, was der Wert dieses Produktes ist. Das war jetzt nicht einfach nur so eine Handelsware, weil die Teppiche, muss ich sagen, sind jetzt nicht super modern, aber die Handwerkskunst, das muss man schon zu schätzen wissen.
Ja.
Und auch das Design und da arbeiten ja Menschen.
Da fließen
mehr
teilweise hunderte Stunden rein.
Ja,
ne?
Unglaublich. Das ist unglaublich. Also das ist, würde hier in Europa keiner machen. Das macht ja auch keiner.
Und ein guter Perserteppich kostet auch, selbst wenn der dort hergestellt wird, kann der schnell etliche 10.000 Euro kosten, wenn es wirklich
Tolles. Großen, ja, das waren früher die Regelpreise tatsächlich sogar für Teppiche. Es gab so in den Zeiten 60er, 70er, 80er, da war ein Perserteppich ein Statussymbol. Es ja, genau. War so wie der Mercedes in der Garage, war es der Perserteppich im Wohnzimmer. Die Zeiten waren aber vorbei, aber es gab immer noch Liebhaber und die Preise waren auch nicht mehr. Früher hätten wir vielleicht denselben Teppich für, vielleicht nicht wir, aber natürlich einen klassischen Händler, vielleicht für 20.000 auch verkauft. Mhm. Ich habe von Preisen gehört, also jenseits von Gut und Böse. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man einen Teppich für 60.000 Euro kauft damals.
Und da waren die Margen denn auch tausende Prozent groß?
Die EKs haben sich nicht viel verändert. Ne? Das waren die VKs, die sich verändert haben.
Aber ihr habt dann relativ schnell Teppiche zu Dutzenden quasi bezogen aus dem Iran. Die Margen waren auch da größer 100%. Also es war schon ein gutes Geschäft.
Es war ein gutes Geschäft. Also es funktioniert. Es gab im Grunde keine Retourenquote. Also es gab keine Retouren. Es war bei eBay Gebot, kommt ja nichts wieder zurück. Ne?
Wo war denn euer Lager?
Ja, unser gute Frage. Bei uns in der Wohnung, neben dem Bett, an der Couch. In der Küche jetzt nicht, aber...
Wirklich,
alle anderen.
Die Wohnung war voll mit Teppichen.
Die Wohnung war voll, die konnte man als Sitzgelegenheit nehmen, weil Perserteppiche, die wurden, die werden jetzt nicht gerollt gelagert, wie moderne Teppiche, die werden gefaltet. Die haben danach auch keine Knickfalten, das ist auch eine bestimmte Falttechnik. Die werden dann so aufeinander gestapelt und so lagen die dann da. Und das war immer ein sehr wolliger Duft, wenn man die Wohnung betreten hat. Ja, aber die waren natürlich auch wertvoll. Ist ja nicht so, dass wir die, die haben ja auch schon einen Einkaufswert. Die lagen dann bei uns, die konnte man nicht irgendwo ablegen. Und ja.
Okay, habt ihr aber schnell für mehrere 10.000 Euro eingekauft, dann wieder verkauft und so weiter. Das war schon eine größere Ordnung.
Ja, genau. Das haben wir aber sogar noch damals über so ein Einzelunternehmen abgewickelt, weil wir das voneinander getrennt hatten. Und irgendwann kam der Tag, da haben es ein paar Großhändler bemerkt.
Hier in Deutschland,
Teppichgroßhändler, die es bemerkt haben, wie gut das läuft. Und dann haben die ihren gesamten Bestand da drauf geworfen, auf eBay, auf die Plattform.
Also ihr hattet schon so eine gewisse Exklusivität, es gab nicht viele Teppichhändler.
Nee, nein, das war ja unser großer Vorteil am Anfang gewesen. Okay. Wir haben diese Marktlücke zufälligerweise, muss ich ja zugeben, relativ früh bemerkt und haben das dann ausgebaut. Und dann haben die aber ihr Sortiment draufgeworfen, es war so ein Überangebot da. Da war natürlich... da konnte man sich als Kunde, das war dann schon nicht mehr spannend gewesen, das Stück zu ersteigern und die Preise sind einfach gefallen oder man hat es einfach nicht verkauft. Und was haben wir dann gemacht? Wir hatten sogar schon einen Online-Shop gebaut. Auch noch, ja, damals auf XT-Commerce, selbst gebaut, selbst designt, selbst, also nicht selbst gehostet, wir haben es schon hochgeladen, aber wir haben das Ganze noch selbst gemacht. So.
Werbung.
Moin, heute wieder mal Werbung in eigener Sache. Das heißt, ich suche neue Kolleginnen und Kollegen für mein Affiliate-Netzwerk Etzel und das in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen mithilfe der KI drastisch Stellen reduzieren. Wir suchen Verstärkung. Wen suchen wir eigentlich? Wir suchen aktuell PHP-Entwickler, Leute für das New Sales Team und vor allem auch fürs Key Account Management, also für die Bestandskundenbetreuung. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du eigentlich werden willst, haben wir auch für die, die in einigen Monaten die Ausbildung suchen, einiges im Angebot. Wir suchen Kaufmänner, Kauffrauen für E-Commerce, Mediengestalter, IT-Systemmanagement oder auch Fachinformatiker für die Anwendungsentwicklung. Wenn ihr uns schreiben und euch bewerben wollt, dann tut das bitte an jobs@businessangels.de oder ihr geht auf businessangels.de/jobs. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Aber der Teppichmarkt, Perserteppiche, war von einem auf den anderen Tag quasi tot.
Es war wirklich, das war unglaublich.
Ihr habt davon gelebt.
Wir haben davon gelebt und dann war es war wirklich von einem, das ist nicht übertrieben, von einem auf den anderen Tag war das Ding tot. Und dann standen wir da und wir hatten eigentlich richtig viel Bock auf dieses E-Commerce-Game gehabt. Und wir hatten unheimlich viel auch Know-how erlangt in der Zwischenzeit über Teppiche, über Herstellungsarten, über Materialien. Wie man die Sachen verschickt, das war zwar noch sehr rudimentär gewesen damals, über das Ganze, was hintenrum noch läuft. Und dann haben wir gesagt, okay, also das können wir jetzt nicht einfach so das Ganze liegen lassen und irgendwas anderes machen. Wir gehen jetzt nach Hannover, Domotex, und dann schauen wir mal, was es da gibt. Weil
das ist eine große Messe.
Das ist eine große Heimtextilmesse direkt, sondern eher Bodenbelagsmesse, sowohl Textil als auch Nicht-Textil. Und was wir schon gesehen hatten, wir waren ja auch in Möbelhäusern unterwegs, haben so ein bisschen Store-Checks gemacht und Recherche. Und da hat sich, wer will denn diese Teppiche kaufen, die da liegen? Die haben natürlich immer ihre Perser-Teppich-Abteilungen, wo nichts los ist. die Möbelhäuser, genau. Nach wie vor nicht. Und dann die modernen Teppiche, die
mit den schicken Mustern.
Die schicke Muster hatten und tolle Farben. Und ich dachte, um Gottes Willen, also kein Wunder, dass ich mich bisher nie für Teppiche interessiert habe. Die Dinger sind einfach in der überwiegenden Mehrheit hässlich. Ja. Einfach wirklich nur hässlich. Und dann haben wir gesagt, nee, was wir jetzt machen, wir machen schöne, moderne Teppiche. Das war von Anfang an unser Anspruch gewesen. Also nicht einfach nur wieder Teppiche verkaufen oder moderne Teppiche. Das Produkt war mir nicht egal. Ich wollte so ein bisschen so diese Schönheit der alten Perserteppiche in ein modernes Format transformieren.
Also wir reden von Sichtbetonböden, Holz, richtig. Glas, also modernes Wohnen,
genau,
mit modernes, Teppich als Accessoire. Schön.
Genau, wo vielleicht sogar so vintage-mäßig nur Elemente von den anderen, von den alten klassischen Teppichen genommen werden und dann neu modern interpretiert werden. Ja, und so haben wir tatsächlich auf der Messe unerwarteterweise, kam mir an einem Stand vorbei, der genau solche Teppiche hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Modern. Und richtig schön. Und die sahen sehr teuer aus. Und Ali wollte mich erst weiterziehen, meinte, Gott, die werden viel zu teuer sein für einen Verkauf im Internet. Weil da hat man natürlich auch gewisse Schranken. Im Gegensatz zum Laden oder bei einem Innenarchitekten, der kann andere Preise aufrufen. Im E-Commerce muss man halt, wir wollten nie billig sein, aber wir können auch nicht zu teuer sein, weil sonst kauft es keiner.
Und kompetitiv, genau.
Genau, genau. Und ich sage, nee, egal. Wir fragen die jetzt einfach und wenn die zu teuer sind, dann ist es halt so. Wir gehen jetzt einfach denen fragen und die waren nicht zu teuer. Die waren nicht zu teuer. Das war so der Moment für uns gewesen. Und ich war so glücklich. Das war ein englisches Unternehmen. Das sind selber Importeur, die aber auch selber designt haben. Und so sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und das war unser erster großer Lieferant. Und was wir dann aber von Anfang an anders gemacht haben, wir haben direkt gesagt, wir machen das mit euch, wir suchen bestimmte Sachen aus. Ein Teil davon macht ihr für uns auch nur exklusiv.
Ja.
Das war uns wichtig und wir machen unsere eigene Brand da drauf.
Also ich glaube, das ist eigentlich der erste Lifehack in diesem Podcast, der viel zu wenig Beachtung findet. Es ist, du kannst immer einen Online-Shop für irgendwas haben. Ne? Du kannst die Adidas Samba-Schuhe verkaufen, die verkaufen noch 5000 andere und es ist ein Preiskampf.
Genau.
Eine Eigenmarke schützt dich auf so vielen Ebenen. Mhm. Ihr habt euch von Anfang an dafür entschieden, das unter einer eigenen Marke laufen zu lassen. Und das war auch der Moment, wo Benuta aus der Taufe gehoben wurde.
Genau, genau. Das war der Augenblick, wo wir uns dann auch überlegen mussten, wenn wir das machen, wie heißt diese Brand? Was soll diese Brand aussagen? Wo wollen wir diese Brand verkaufen? Wir sind ja direkt mehr oder weniger jetzt nicht international gestartet, aber in mehreren europäischen Ländern, außer dem Dachraum, außer Schweiz.
Genau, wo seid ihr überall gestartet? Ihr habt ja den Online-Shop direkt in mehreren Ländern gestartet.
Direkt
was waren die Startländer?
UK, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Österreich.
Also ihr habt keine Investoren, es ist alles euer Geld und ihr startet direkt mit mehreren Ländern.
Richtig.
Das ist schon krass.
Da hat sich mein wildes Studium ausgezahlt an der Stelle, weil ich hatte ja am Anfang begonnen, Sprachen zu studieren. Sprachen haben mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und so habe ich, was hatte ich studiert? Englisch, Französisch und auch noch Russisch, aber nach Russland haben wir nicht geliefert.
Habt ihr noch nie? Jetzt ist
gerade
schwer.
Haben wir noch nie.
Okay.
Wir hatten tatsächlich zwischendurch mal überlegt, bevor jetzt der ganze Krieg und die Situation so war, wie sie war. Aber als man es noch hätte machen können, war es logistisch einfach noch nicht in der Form möglich. Deshalb kam das nie in Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte jetzt kein Italienisch, nur grundlegend auch Spanisch hatte ich nur mal kurz in der Schule gehabt. Aber wenn man romanische Sprachen kann, dann hilft einem das ungemein. Und man kann sich auch noch selber weiterbilden.
Ja.
Und
ihr habt schon ein paar wahnsinnig smarte Entscheidungen getroffen. Eigenmarke, direkt in viele Länder zu gehen. Warum könnt ihr das? Ein Teppich ist international per Definition. Ein Teppich ist nicht deutsch, er ist nicht amerikanisch.
Richtig.
Ein Teppich ist ein Stück, quasi, was man sich irgendwo in die Wohnung legt, egal auf der Welt.
Genau.
Das ist eine Geschmacksgeschichte.
Ja.
Das habt ihr von Anfang an so gemacht. Warum heißt die Firma Benuta? Und jetzt erwartet ja jeder irgendwie, war der Oma der Name meiner Mutter? Das ist eine Mischung aus unseren Namen. Warum heißt die Firma Benuta?
Es ist Ali spontan eingefallen. Wir hatten nämlich verschiedene Kriterien, die der Name erfüllen sollte. Wie gesagt, in vielen Sprachen gut auszusprechen. Weiblich ganz wichtig, weil wir hatten schon gesehen, dass überwiegend Frauen Teppiche kaufen. Eine Frau vertraut einer anderen Frau automatisch mehr.
Der Teppich ist ein weibliches Produkt, könnte man sagen.
Der Teppich ist ein weibliches Produkt. Für uns war es das definitiv. Und was natürlich noch ganz, ganz wichtig war, der Name durfte nicht registriert sein in irgendeiner Form und es durfte auch keine Domain darauf laufen. So. Und oh Gott, wir haben so Name Generators probiert. Es gab ja noch keine KI, die dir irgendwas Geiles vielleicht hätte vorschlagen können. Das war alles damals noch sehr simpel und irgendwann kam Ali ums Eck und meinte so, weißt du was, wir nennen das Benuta, unsere Brand wird Benuta, heißt nicht so Ali. Ja. Sofort. Wir hatten schon so viele Namen gewählt und alles, was uns gefallen hatte, gab es schon irgendwo. Das machen wir.
Benuta ist ein spanischer Vorname.
Richtig, das haben wir aber erst danach rausgefunden. Okay. Ich glaube, es ist immer noch so, auch wenn man es googelt, dass es nicht sehr viele Einträge dazu gibt. Mhm. Es ist auch kein gebräuchlicher Name mehr, genau. Aber es ist ein alter spanischer Frauenname.
Okay. Ihr seid also in diesen fünf Ländern gestartet. Das Teppich-Game ist auch ein Logistik-Game.
Ja.
Also Teppiche sind ja ähnlich wie Türen, nicht ganz so schlimm wie Türen, aber sie sind ja schon meistens relativ groß, können gerollt werden. Aber es ist schon, geht in Richtung Sperrgepäck, würde man sagen, oder Sperrgut bei der Post. Und dann ist es eben so, Teppich nach Deutschland kostet im Durchschnitt, weil ihr viele Teppiche versendet, 12, 13, 14 Euro. Teppich nach Spanien kostet dann eben 19 Euro. Aber im Großen und Ganzen ist euch das erstmal egal. Ihr habt irgendwo einen Standort, wo die Teppiche lagern. Dann geht ihr in ein Auto rein und dann geht ihr eben nach Spanien, Österreich, wohin auch immer. Das war relativ gut zu machen. Und ihr habt auch von Anfang an in diesen Ländern Umsatz gemacht. Das lief.
Ja.
Von Anfang
definitiv, an? Definitiv. Also der Hauptmarkt war schon Deutschland gewesen. Ja. Weil gerade auch Franzosen am liebsten in Frankreich kaufen. Hm. Aber wir haben es versucht, allen wirklich so leicht wie möglich zu machen. Retournieren konnte man aus jedem Land. Es gab da auch so eine Deckelung bei den Kosten. Ich muss sagen, damit hatten wir bis heute im EU-Ausland auch nie ein großes Thema.
Mit Retouren?
Mit Retouren nicht, nein.
Okay.
Außer die Deutschen. Also ich muss sagen, die Deutschen sind, obwohl sie so nachhaltig sein möchten, leider Gottes, Retourenweltmeister.
Deutschland ist Retourenweltmeister. Ihr habt kein anderes Land.
Oder sagen wir mal Europameister.
Ihr habt kein anderes Land, wo die Retourenquote so hoch ist wie in Deutschland.
Nein. Nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd.
Und wir reden da von einer Quote, die liegt bei 10, 12, 15% in Deutschland.
Ja, in Deutschland ist sie höher, im Ausland ist sie so viel niedriger und am Ende landen wir bei einer recht niedrigen, ja.
Warum ist der Deutsche so? Hast du irgendeine Idee dazu, warum das so ist?
Ich kann es mir nicht
erklären. Weil es ist ja, ob ich aus Spanien euren Teppich zurückschicke oder aus Deutschland, mich als Kunden kostet es ja kein Geld, die Retour
ist
nicht drin.
Vielleicht ist das auch das Problem. Im Ausland haben die Kunden schon niedrige, aber sie haben Retouren. Kosten für die Retoure, die aber total angemessen sind.
Okay, dann nehmt ihr ein bisschen Geld, nur in Deutschland ist es nicht so.
In Deutschland ist es nicht so. Es war einfach nicht möglich, weil in der damaligen Zeit wurde sehr viel Geiz ist geil propagiert. Ja, ja. Und ich war damals schockiert, ich konnte mich an Reportagen von Öffentlich-Rechtlichen erinnern, die den Kunden gezeigt haben, wie leicht es ist, getragene, benutzte Sachen ohne ein schlechtes Gewissen wieder zurückzuschicken.
Ja.
Das hat mich unglaublich geärgert, aber das hat natürlich auch die Leute geprägt. Ich kann nicht sagen, ob es im Ausland so war. Ich habe den Eindruck, dass die Leute im Ausland einfach auch viel bewusster einkaufen.
Mhm.
Also das wäre meine Erklärung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass vielleicht sind die Deutschen auch noch ein Ticken wählerischer, aber sie sind auf jeden Fall schwieriger. Leider. Ich bin Deutsch, ich kann es sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Man muss ja auch ehrlich sein, aber es wurde auch, vielleicht war es auch im Ausland nicht so, in Deutschland relativ antrainiert.
Wir sind
kauft
ja nicht, ja,
und schickt zurück, wenn ihr es nicht mögt.
Wir sind ja nicht mehr in so viel Disziplin Weltmeister. Ja. Zumindest werden wir Retourenweltmeister. Das ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Das können wir uns aufs Shirt pinnen, ja.
Das heißt aber, ihr erlebt im Alltag damit auch, dass Leute Teppiche euch zurückschicken, die auf jeden Fall Lagen- und Gebrauchsspuren haben. Auch das gibt es.
Ja.
Wie mit dem Jugendweiheranzug, der danach wieder zurück zu Boss geschickt wird. Das passiert euch im Alltag
auch.
Ja,
da findet man Essensreste, alles Mögliche. Wahnsinn. Manche Leute, das Lustigste? Die krasseste Retoure war ein Teppich, der zurückgeschickt wurde, der wurde nur mit Tesa umwickelt und dann wurde das Label auf die Rückseite gepappt.
Nein.
Und ich habe damals noch die Kundin persönlich angeschrieben, habe gesagt, sorry, tut mir leid, aber es wird nichts zum Erstatten geben, weil den Teppich muss ich leider Gottes wegschmeißen.
Die hat den ohne
Verpackung
einzupacken.
Und dann
Wahnsinn.
Schrieb sie mir zurück. Sie hat es am Ende auch eingesehen, aber sie schrieb mir erstmal zurück, sie könne das nicht verstehen, denn der Lieferdienst hätte den Teppich ja so mitgenommen. Aber dann habe ich auch gesagt, aber man kann sich doch vorstellen, wie das gehandelt wird, dass die rumgeschmissen werden, dass das Ding...
Kam der Teppich so bei Ihnen zu Hause an von uns?
Ja.
Nein. Er war in einem großen Paket Richtig. Verpackt, in einer Rolle und hatte dazu nochmal eine Plastikschutzfolie drum.
Genau, aber die hatte die Kundin nicht mehr. Aber
Ich verstehe das auch. Es ist schwer, einen Teppich einzupacken. Wie gesagt, ja. Für unser Kinderzimmer haben wir auch 2 oder 3 bei euch bestellt und einer ist es denn geworden. Also ich bin auch einer dieser Retourenkunden, ist mir zu unangenehm im Nachhinein. Aber ja, da macht man diese Plastiktüte ordentlich auf, macht den Teppich danach wieder ordentlich rein, hebt sich aus Papier, also aus Pappe, was ihr da mitschickt. Eigentlich geht es schon, aber ja klar, die normale Wohnung, der normale Haushalt hat mit so einem Teppich schon ganz schön auch zu tun. So ein Ding wiegt ja auch mal schnell 30, 40, 50 Kilo.
Ja, bei den großen Größen auf jeden Fall, ja.
Dann seid ihr in diese 5 Länder rein und dann habt ihr immer so ein bisschen... Also ihr habt bestimmt Werbung über Google, AdWords und Co. gemacht, ne?
Definitiv,
das war wahrscheinlich einer der stärksten Kanäle.
Ja, bis heute.
Sind die Margen bei Teppichen so gut, dass man auf den ersten Einkauf profitabel sein kann? Weil das muss ja euer Ziel sein. Mhm. Teppich kauft man nicht so oft
Definitiv.
Und jede Woche.
Definitiv.
Okay.
Ja, es geht. Aber auch da muss man unglaublich viel optimieren. Die Preise sind in den letzten Jahren unglaublich angestiegen. Sie sind nie wieder zurückgegangen. Also es gab immer Gründe, wieso sie gestiegen sind, aber es gab irgendwie dann am Ende nie Gründe, warum sie wieder fallen könnten. So müssen wir ja auch, um profitabel zu sein, auch drauf achten. Also es ist nicht wenig Geld, was wir an Adspend haben.
Das glaube ich.
Und,
es ist so viel Geld, dass ihr regelmäßig eingeladen werdet, sicherlich von den Großen, wo man das Geld so lassen kann.
Ja.
Google, Meta und Co.
Richtig, richtig.
Okay, das heißt aber, darüber ließ sich gut skalieren. Es ist aber auch so, den Teppich kauft man ja nun mal nicht jede Woche einen neuen. Das ist also schon ein Produkt, was eine relativ hohe Haltbarkeit hat, wo der Kunde auch jetzt.
So soll es auch sein.
So soll es auch sein. Das heißt, ihr könnt über CRM-Systeme und Co. den Kunden immer wieder antriggern und sagen: Guck mal hier, euer Sortiment sind ja nicht nur Teppiche, sondern ihr habt inzwischen auch passende Decken, Kissen.
Kissen, Decken, Wohnaccessoires. Bei Kindern haben wir dann noch Körbe, auch für Erwachsene haben wir Körbe mittlerweile, also für Outdoor-Hocker, Puffs.
Knapp 20.000 Artikel, das hört sich wahnsinnig viel an. Wo kommen denn die her? Wo bezieht ihr eure Ware her? Wo kauft ihr ein global für sowas?
Wir kaufen immer primär da, wo es für den Typ Teppich oder Wohnaccessoires die besten Manufakturen gibt oder Hersteller. Okay. Das wäre Türkei, Ägypten, sehr viel handgemachte Sachen aus Indien.
Okay.
Und einen kleinen Teil tatsächlich auch aus China.
Aber das sind so die 3 Top-Länder, sind Türkei, Indien und Ägypten, wo ihr die Teppiche
Richtig.
Herbezieht.
Ja.
Immer noch ganz oft Handarbeit.
Ja, gerade aus Indien, genau.
Wo beginnt denn so ein Einstieg? Also was gibt es überhaupt für Teppiche und wo ist so ein Einstieg und wo ist so ein Exit? Perserteppich haben wir schon gesagt, so als höchstes Gut. Aber was kommt darunter so alles? Also was macht einen guten Teppich aus? Wir müssen ja hier auch ein bisschen den Leuten quasi ans Herz legen, was sie jetzt demnächst für Teppiche kaufen. Also worauf man achten sollte auch.
Für mich ist der beste Teppich ist immer aus Wolle.
Okay.
Ganz klar, weil Wolle unheimlich positive Eigenschaften hat. Sogar für Hausstauballergiker. Viele denken immer, sie könnten keinen Teppich hinlegen. Dem ist aber nicht so. Wolle hat selbstreinigende Eigenschaften. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht so tief einsteigen in das ganze Thema, aber es ist halt so sein eigenes Wollfett und das reinigt sich quasi über die Zeit selber. So dass ich hab's ja auch schon mal erzählt, ich habe sogar in meiner Küche einen Wollteppichläufer in Creme liegen und der sieht immer noch top aus. Also Wolle ist für mich das Nachhaltigste, also was heißt, doch, es ist nachhaltig, weil es ist nachwachsend, es ist gesund und unglaublich langlebig.
Ein Perserteppich ist auch ein Wollteppich?
Ist auch ein Wollteppich, ja.
Wenn ich mich noch erinnere, meine Eltern haben mich immer mit in die Türkei genommen. Da ging es auch viel um Teppiche, weil man landet ja auf so einem Bazar und für so einen guten Tee, da lässt man ja viel mit sich machen. Da ging es immer um Knoten.
Richtig,
Knoten auf den Quadratmeter. Und das waren schnell etliche 10.000. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt Teppiche, die haben 1 Million Knoten.
Seidenteppiche, ja.
Seidenteppiche. Wollseiden, Seidenteppiche.
Reine Seide. Das ist Luxus.
1 Million Knoten den Quadratmeter und jeder von denen ist handgeknüpft worden, die Knoten.
Ja. Das kann man sich gar nicht ausmalen.
Okay, das ist also wirklich auch ein absolutes Luxusgut, ein Seidenteppich. Ich finde schon.
Klar. Alleine die Arbeitsleistung.
Wie lange dauert das denn? Hast du irgendeine Idee dazu, wie lange jemand an einem Seidenteppich, der 2x3 Meter groß ist und 1 Million Knoten
hat? Die Leute arbeiten mehrere Jahre zum Teil daran, je nachdem welche Größe, ja natürlich. Knüpf mal 1 Million Knoten. Ich würde in der Zeit blind werden. Ich kann es mir nicht ausmalen. Das ist
Okay.
Das ist ein sehr spezielles Handwerk, ja.
Also den Seidenteppich mit 1 Million Knoten auf Quadratmeter, den machen wir nicht. Wollteppich. Wollteppich bezieht ihr denn eben aus Ägypten oder aus China oder woher auch immer. Das ist ein solides, tolles Naturprodukt, was relativ widerstandsfähig ist.
Richtig.
Den kann man denn nicht rauslegen. Fürs Rauslegen gibt es Outdoor-Teppiche, also genau, rauslegen auf Wintergärten, Terrassen. Mhm. Auch dafür gibt es heutzutage schon Teppiche.
Ja, es gibt viele Lösungen. Ja, vor ungefähr, es ging so vor, ich würde sagen, knapp 10 Jahren los, mit dem, dass ein Outdoor-Teppich entwickelt wurde, weil, ich weiß nicht, irgendwie hat man schon im Bedarf gemerkt, dass die Leute sich draußen viel besser einrichten, als man das früher mit seinen Plastikmöbeln gemacht hat, oftmals. Und man hat halt so seine eigenen Oasen geschaffen und was eignet sich besser dafür, um ein angenehmes Gefühl und es wohnlicher zu machen, ist einfach ein Teppich. Und so wurden dann Outdoor-Teppiche entwickelt. Und das musste man am Anfang, war es noch sehr erklärungsbedürftig, das Produkt, weil es sich niemand vorstellen konnte, dass ein Teppich draußen liegen kann. Aber es geht sehr wohl und die haben super Eigenschaften. Ich habe selber welche, die liegen jahrelang draußen, die werden einmal abgekerchert und dann wieder hingelegt.
Also ein Outdoor-Teppich, nur für mich. Ich habe eine überdachte Terrasse. So,
ne? Noch besser.
Da ist noch besser, da brauche ich ja nicht mal absaugen oder irgendwas anderes. Da bleibt er einfach liegen, egal ob draußen kalt oder drin, ist dem völlig Wurst.
Macht dem gar nichts aus, kann drauf regnen.
Ich lege den ohne Dach irgendwo hin, der ist nach dem Regen natürlich nass. Den muss ich aber nicht aufhängen, dass der trocknet oder irgendwas anderes, der trocknet dann vor sich hin.
Der trocknet vor sich hin.
Und der kann da jahrelang liegen, kann man abgekerchert werden, was auch immer.
Natürlich, die würden irgendwann verwittern, dann kerchert man die, macht man die sauber, also da sind die auch absolut pflegeleicht, also das macht denen nichts aus. Das mache ich einmal im Frühjahr, manchmal im Herbst, wenn ich ganz fleißig bin auch, aber ja.
Und ihr habt auch Naturfaserteppiche.
Ja.
Das kann Hanf sein, das kann Jute sein, auch sehr, sehr robust, widerstandsfähig, ein bisschen vielleicht nicht ganz so weich dann auch.
Mehr für Landhausstil oder wie man sich das so vielleicht irgendwo ein Haus am Meer vorstellt, ein schöner Jute-Teppich, ja.
Okay, krass. Ich habe mal vorhin auf eure Webseite drauf geguckt, also mit meinen Tools, die ich so habe. Ich komme mal so ein bisschen aus dem Bereich. Ihr habt da etliche 100.000 Leute im Monat drauf als Besucher auf der Webseite. Also wirklich eine große deutsche Webseite, muss man auch sagen. Die bestellen da, wenn du sagst, ich habe ja vorhin gesagt, wie viele Teppiche versendet ihr so? 100.000, 500.000, 1 Million? Hast du gelacht, hast gesagt, ja, wir können ruhig 1 Million sagen. Sag ich, habt ihr mehr? Ja, aber wir sagen mal 1 Million. Das heißt wirklich, an guten Tagen geht da eine fünfstellige Anzahl über 10.000 Pakete bei euch raus.
Richtig.
Wahnsinn. In welchem, also ich meine, du bist ja Meisterin der Tiefstapelei, wie ich finde, wie der deutsche Mittelstand sowieso. Wie groß ist euer aktuelles Lager und wo ist das?
Unser aktuelles Lager ist jetzt 34.000 Quadratmeter groß, ist zwischen Köln und Düsseldorf in Dormagen.
34.000 Quadratmeter. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 34.000 Quadratmeter sind ungefähr, 300 Meter lang. 1.000 Meter lang, 34 Meter breit. 1.000 Meter lang, 34 Meter breit, ja. Das würde ungefähr dementsprechend.
Kann man so sagen, ja.
Das ist aber echt groß, also richtig groß.
Ja, das habe ich, als ich das erste Mal drin stand. Damals waren es aber noch 22.000 Quadratmeter, 2018, habe ich mir das auch gedacht. Und dann habe ich zum Ali gesagt, bist du verrückt? Was glaubst du, wie wir das voll machen sollen? Steht man drin, die Halle ist leer und dann sind leer 22.000 Quadratmeter extrem viel. Wie sollen wir das voll kriegen? Ja. Wir machen das. Ali war da immer sehr von überzeugt. Der ist so.
Also dein Mann Ali, der ist quasi auch, der will nach vorne, der pusht, der hat Bock da drauf.
Und wie. Definitiv. Ohne den hätte ich das gar nicht gemacht.
Eure aktuelle Halle ist in etwa so groß wie 5 Fußballfelder, dass man sich das mal versinnbildlichen kann. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid von 3 mal 1.000 Quadratmeter Pi mal Daumen davor, habt ihr den Sprung auf 22.000 gemacht. Das war kurz vor Corona.
Richtig.
Und Corona war wahrscheinlich für euch, wie auch für uns und für viele, die in dem Online-Bereich tätig sind und gerade in dem Bereich rund ums Haus und Wohnen, Corona hat bei euch, ihr ging durch die Decke, oder, von den Zahlen?
Das Wachstum war massiv. Das war absolut massiv und wir waren ja gerade erst sind ja im Grunde gerade erst eingezogen. Wann war das? Anfang 2020, ziemlich früh im Frühjahr. Wir hatten das gerade, wir hatten 2018 gekauft, dann angefangen 2019 das zu beziehen. Wir hatten noch nicht mal die komplette Regalierung da drin stehen.
Ja.
Und dann merkten wir schon, es war Januar, Februar und die Zahlen gingen hoch. Und wir saßen im Performance-Marketing-Meeting und meine Leute meinten, wir können uns gerade nicht erklären, wieso die Zahlen hochgehen. Genau. Wir haben nichts geändert. Ich so, ja, vielleicht hängt das mit Corona zusammen. Genau. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist
ich wollte gerade sagen, habt ihr aber gute Leute im Performance-Marketing. Ich habe von allen Firmen, die ich so betreue, gehört, ja, wir haben richtig geiles, wir haben den heiligen Gral gefunden, wir können Performance-Marketing.
Nein, das sind ja unsere eigenen Leute, die sind angehalten, ehrlich zu uns zu sein.
Ja, ist ja super. Aber ihr habt es gesehen, konntet ihr so schnell sourcen und nachordern auch? Das ist ein logistisches Thema auch.
Ja, also wie gesagt, wir hatten schon einen Wachstumsplan gehabt und wir hatten die Regalierung bestellt. Die war noch nicht da. Wir hatten auch die Ware bestellt. Es gibt ja teilweise, je nachdem, woher die Ware kommt, es muss produziert werden, es muss aufs Schiff, es muss geliefert werden, es dauert. Das heißt, es ist nicht so leicht, mal eben nachzubestellen. Man muss ziemlich weit in die Zukunft schauen. Und wenn man so ein, ich nenne es mal vielleicht sogar Wagnis eingeht, diese Wette, wir machen das Wachstum und wir nehmen dafür dieses dieses Lager, das wir zu einem Logistikzentrum ausbauen, dann muss man halt bestellen. Und dann kam Corona. Das heißt, wir waren trotz allem noch nicht wirklich vorbereitet, weil wir hatten ja gedacht, okay, wir machen das sukzessive, bis die ganze Sorte, Anlagen, alles kommt hin und her. Wir haben 1,5 bis 2 Jahre Zeit und dann läuft das Ding. Wir hatten paar Monate dafür gehabt. Das war der reinste Wahnsinn. Ali war von morgens bis abends, der hat da regelrecht kampiert, weil er das Ganze da aufziehen musste. Er musste es aufbauen. Er musste nicht einfach nur da sein. Er war die ganze Zeit in den Prozessen drin.
Du kommst im Endeffekt von wahnsinnig schlechten Prozessen wegen ungeordnet und dann bist du jeden Tag da und ziehst jeden Tag den Prozess ein bisschen glatter.
Richtig.
Und sorgst dafür, dass es läuft.
Genau, on the go. Und so wurde das Ding eingerichtet und gemacht. Und dann waren ja noch diese krassen Auflagen damals, dass man, wenn ein Mitarbeiter Corona hatte, mussten alle in die Quarantäne, die gesamte Belegschaft, das konnten wir nicht riskieren. Der Shop lief stabil. Ja. Wir hatten alles vorbereitet gehabt, die Käufe kamen rein. Das wäre ja das Allerfrustrierendste gewesen, wenn wir dann das nicht hätten erfüllen können. Was haben wir dann gemacht? 3 Schichten. Zwischen jeder Schicht 1 Stunde Pause und Sicherheitsdienst. Alle waren instruiert, keiner begegnet sich. Wenn einer krank wird, eine Schicht fällt aus, haben wir noch 2 andere.
Clever, sehr clever. So.
Das war dann so lustig wir haben so viele Leute in der Zeit geonboardet, weil es musste viel mehr manuell gemacht werden. Wir hatten damals mehr Personal, als wir es heute haben, in der Logistik vor allen Dingen. Und ich kam einmal nach Dormagen und dann kam mir ein Security-Mensch entgegen. Ja, was wollen Sie hier denn? Wer sind Sie denn? Er kannte mich gar nicht, weil auch da hat sich das natürlich rotiert. Und dann musste ich aber lachen. Ich habe sie nicht übel genommen, weil es war für mich dann auch, ich gehe da ganz selbstverständlich rein. Er sagt, warten Sie mal.
Das ist sein Job. Ja,
richtig gemacht, kannte ich. Hat seinen Job erfüllt,
Aber das heißt auch, ihr seid schon immer wieder, ich meine, dieses Unternehmen ist gebootstrapped, das gehört nur euch beiden, kein externes Geld da drin. Allein schon der Sprung auf dieses Lager, das Lager gehört ja euch, so wie es sich für deutschen Mittelstand gehört, wir sind ja asset heavy, das ist schon krass, ne? Also es kam so wirklich ein paar Ereignisse, Lager, Corona, Warenvorfinanzierung wird ein Riesenthema gewesen sein. Ja. Ihr seid da schon, seid da hart Risiken auch gegangen.
Ja, und wir hatten im klassischen Sinne nie eine Krise gehabt, aber wenn man es so bezeichnen will, so die größten Herausforderungen waren immer diese Sprünge, immer wenn wir eine neue Logistik dazugenommen haben, die wir immer, auch das Lager davor, das war immer zu groß für den aktuellen Umsatz, aber wir mussten natürlich langfristig denken.
Ja.
Und wenn man wachsen will, dann braucht man einfach mehr Platz und bei Teppichen braucht man unglaublich viel Platz.
Ja. Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie automatisiert kann ein Teppichlager sein? Also das Lager wird ja 6, 7, 8, 9 Meter hohe Decken haben, Regalsystem drin.
Genau.
Da geht es immer um viel Gewicht auch, müssen also schwere, große Regalsysteme sein. Wie pickt ihr da Teppich? Also wie funktioniert das?
Ich bin gar nicht so tief drin, aber es ist alles wegeoptimiert. Es ist noch chaotisch, wir stellen aber gerade um, weil es das einfacher macht, auch in Zukunft, um noch besser picken zu können, vielleicht irgendwann auch Roboter einzusetzen. Aktuell geht es noch nicht, weil die Ware einfach zu groß ist. Wir haben aber eine komplette Sorteanlage. Das heißt, die Sachen werden gepickt, die werden dann zentral aufgenommen und dann verteilt über Fließbänder, ähnlich wie man sich das so aus anderen vorstellt. Das ist alles maßgeschneidert auf unser Produkt, weil da kann man nichts von der Stange nehmen aufgrund der Abmessung. Und wir haben es mittlerweile, also ich würde nicht sagen, ganz ausoptimiert, aber schon.
Wollte ich gerade sagen, also wir halten mal fest, ihr selber produziert ja nicht. Für euch arbeiten wie viele Leute?
150 ungefähr.
in Deutschland, ihr macht das alles aus Deutschland heraus, alles ein zentraler Logistikspot, richtig, in Deutschland, 150 Leute. Wie viele davon arbeiten im Lager?
60.
Also arbeitet auch noch der Großteil, 90 Leute, in der Verwaltung, im Büro.
Genau.
Was nicht am Lagerstandort sitzt, sondern, genau, ein paar Kilometer weiter.
Ja, in Bonn.
In Bonn sitzt, mhm, ihr?
Genau.
Also 150 Leute nur in Beschäftigung, dreht dieses Riesenrad. Ohne jetzt auf genau unsere Zahlen einzugehen, ich werfe mal einen Raum, ihr macht pro Mitarbeiter vielleicht so 1 Million Euro Umsatz, was ein wahnsinnig hoher Pro-Kopf-Umsatz ist oder wäre. Nobody knows. Aber man wird ja nicht umsonst der größte Online-Teppichhändler Europas. So, also ist ja auch so. Und als wenn das alles nicht genug wäre, also man kann auch viel vorwegnehmen, die Geschäfte laufen gut.
Ja.
Habt ihr jetzt Benuta Won ins Leben gerufen? Das heißt, ihr baut einen eigenen Campus.
Yes.
Und genau, ich habe mir das gerade angeschaut. Das ist echt krass, was ihr da auf die Beine stellt. Und das ist wieder etwas, auch wenn es euch gut geht und ihr groß, mhm, seid, da geht ihr nochmal trotzdem ins Risiko. Was, mhm, genau baut ihr da gerade und wo? Mhm.
Wir bauen in Bornheim-Herse, es ist direkt an der Stadtgrenze zu Bonn. Also,
ja,
es sind auch keine 5 Autominuten von unserem jetzigen Standort, von unserem, okay, jetzigen Headquarter. In Bonn selber gab es keine Fläche, die in der Größe, mhm, für uns geeignet gewesen wäre, weil es muss auch gut angebunden sein. Wir wollen ja nicht irgendwo in der Pampa sein. Unsere Mitarbeiter sollen da ja auch hinkommen, mhm, können. Viele davon kommen ja auch per Bahn oder mit dem Fahrrad. Und das war ein sehr guter Standort für uns gewesen. Wir bauen da nicht nur für uns. Also, mhm, es ist ein Campus, wirklich nicht nur der Benuta Campus. Wir wollen da auch junge Startups ansiedeln oder junge Unternehmen. Es müssen nicht unbedingt nur Startups sein, aber junge Unternehmen, wo ein Austausch stattfinden kann, wo die, ich sag mal, Mieter, die mit uns da unter einem Dach wären, von uns profitieren können, aber wir durch den Austausch auch von ihnen. Weil ich meine, wir werden ja nicht jünger. Es ist total wichtig, dass man am Puls der Zeit bleibt. Und ich finde, das kann so ein Campus total, total gut lösen.
Ja, also wir packen das in die Shownotes rein. Unbedingt mal unter benuta.one, ja, schauen. Also eine sehr schön gemachte Webseite, muss, danke, ich sagen. Wir reden da von einem knapp 5000 Quadratmeter großen Verwaltungsgebäude. Das ist offen, Beton, Glas, tolle Lampen.
Ja.
Das sieht wirklich aus wie ein Unicampus, wie ein sehr moderner Unicampus. Dann wird es auch Logistik dort geben. Nicht zwangsläufig eure Logistik,
nein,
aber quasi, genau, die Möglichkeiten auf Logistik,
richtig,
Light, auf ein Outlet,
vielleicht,
oder sowas.
Genau, also zum Beispiel, wenn wir es schaffen, auch junge E-Com-Unternehmen anzusiedeln, mhm, die brauchen ja oft noch kleinere Logistikflächen. Dafür haben wir das gedacht, für uns selber eigentlich nicht.
Man sieht euch ja auch von der Autobahn, ne?
Genau,
also ich habe,
ja,
mal geguckt, das ist, ja, ja, direkt an der Autobahn, dieses,
ja,
Grundstück quasi. Dahinter ist noch Gewerbegebiet, ne? Aber
hinter
ansonsten
uns,
könnt ihr unverbaut,
genau,
zur Autobahn blicken und die Autobahn auf euch, die Leute ja langfahren.
Genau.
Das wird also schon etwas,
ja,
was da auch in der Gegend für Aufmerksamkeit sorgen,
ja, also,
wird.
Ja, für die Stadt ist es definitiv auch so eine Art Leuchtturmprojekt, weil es sehr, es ist nicht nur repräsentativ, es ist auch einfach auffällig.
Ja, also wir machen ja so ein bisschen Immobilien. Ich habe mir das mal angeguckt. Wir reden da von einem Grundstück, was etliche 10.000 Quadratmeter hat. Ich habe mir die Fläche mal angeguckt. Da entstehen so mit den Logistikmöglichkeiten wahrscheinlich so um die 10.000, 15.000 Quadratmeter,
ja,
Neubau. Da investiert ihr auch wieder signifikant,
ja,
Geld in einer Zeit, wo die wenigsten in Objekte Geld rein investieren. Also es ist auch eine,
das
krasse,
stimmt,
Investition in die Zukunft, in eure Zukunft.
Das stimmt.
Das alles natürlich mit Bankengeld, aber zum Schluss euer,
ja,
Risiko, ne? Ist kein Investor,
definitiv,
drin.
Definitiv, definitiv.
Das ist schon ganz schön krass. Also ihr seid, ja,
ja,
schon wirklich, ihr hört auch irgendwie nicht auf. Also,
nein,
ihr
aber
treibt
das
Thema
doch,
ganz schön.
Genau, das ist aber auch das, was uns total,
ja,
antreibt. Also das brauchen wir. Also das ist, wir sehen das, diesen Druck eher als was Positives,
ja,
für uns. Wir brauchen das, also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht könnte Ali auch etwas weniger Druck gebrauchen. Aber ich liebe das. Ich komme dann wirklich, ich kann mich dann total ausleben. Also für mich ist es sehr positiv. Ich brauche das, ich performe dann am allerbesten. Und es ist einfach schön, wenn man sich was vornimmt, was nicht einfach ist.
Ja.
Und wenn man es dann schafft, das ist ein echt gutes Gefühl.
Ich habe gestaunt vorhin, du hast mir gesagt, wir haben ja einen Werbepartner, mhm, an dem Podcast, Sage,
ja,
Software.
Richtig.
Ist schon fast Werbepartner in der ersten Stunde. Und vorhin hast du da gesessen und hast gesagt, ja, und dann haben wir relativ früh wieder gestartet, seit 2008,
ja,
oder 2009. Und dann haben wir das mit der Sage, mit Sage zusammen gemacht.
Ja, Sage,
also Online-Shop,
hieß das, glaube ich, ja.
Ihr fußt bis heute eure Shops in mehreren Ländern,
ja,
und Co. fußt alles auf Sage?
Die Shops nicht mehr.
Die Shops nicht mehr?
Aber die Warenwirtschaft.
Die Warenwirtschaft, also.
Und das Accounting, ja, das Backend ist immer noch Sage tatsächlich.
Krass.
Ja, das ist so ein wichtiges System. Das ist halt der Kern. Und ich kenne Unternehmen, die daran schon fast zerbrochen sind, dass sie es gewechselt haben. Also ist aktuell nicht unsere Motivation. Ja. Es wird ausgebaut, erweitert, aber ja.
Ja, ein guter Freund von mir, der einen sehr großen Laden führen darf und über 1 Milliarde Online-Umsatz, die hängen immer noch auf OS-Commerce oder XT-Commerce und der sagt zu mir, Markus, wir würden gerne umbauen, aber wenn du über 1 Milliarde Online-Umsatz machst, dann ist es gar nicht so einfach. Das ist ja ein funktionierendes System. Ich meine, never change a running system.
Nein, warum auch?
Genau, ihr habt ja andere Herausforderungen. Jetzt fassen wir mal zusammen. Euer Lagermöglichkeiten aktuell 34.000 Quadratmeter. Da geht noch was. Wir wissen ja, ihr könnt Mehrschichtsystem. Das können wir erstmal festhalten, euer Mehrschicht.
Das können wir.
Ihr könnt also noch weiter wachsen. Europa, seid ihr schon der dominierende Player, seid der Marktführer in Europa. Wo würdet ihr denn hinwachsen wollen? Was sind denn da die Pläne von euch?
Aktuell, wenn man sich international umschaut, ist es nicht so einfach.
Oh ja. Zu viel Krisenherde?
Weder im Osten noch im Westen.
Ja.
Wir hatten geplant gehabt, es steht auch immer noch auf der Roadmap, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Nahe Osten. Da werden sehr viele Teppiche gekauft. Da müssen wir aber natürlich schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir mittelfristig auch anstreben werden, auch da präsent und vor Ort.
Also wenn sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt hat, genau, das Nahe Osten, alles, was Dubai, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate sind, da würdet ihr euch wohlfühlen. Da weiß ich auch von anderen Mittelstars, die hier saßen, da ist ein Markt, da geht was. Ne?
Definitiv.
Würdet ihr den Sprung in die USA wagen?
Auch, aber das ist noch etwas, was eher langfristig gesehen wird, weil wenn wir dahin gehen wollen und wenn wir gut sein wollen und das erfolgreich machen wollen, müssen wir einen eigenen Standort da haben. Da können wir die Logistik nicht hier aus Europa machen. Das,
USA ist USA-Logistik.
Aber USA ist ein Riesenmarkt. Es werden so viele Teppiche gekauft, also mit Abstand die meisten Teppiche weltweit.
Echt?
In den USA. Ja, die Amerikaner legen sehr viel Teppiche. Ja.
Ihr wollt das alles weiter aus eigener Kraft machen? Mhm. Ich sage immer, was sucht ihr denn aktuell? Ihr sucht bestimmt immer tolle Kollegen, die in Bonn, Köln und Umgebung für jemanden arbeiten wollen, der eine weltweit wachsende globale Marke ist. Aber sucht ihr sonst noch irgendetwas? Also sucht ihr Teppichproduzenten, sucht ihr Designer, sucht ihr, keine Ahnung, habt ihr irgendwas, wo Need ist? M&A macht ihr ja nicht, ihr kauft keine Firmen dazu.
Nein, wir haben schon mal damit mit dem Gedanken gespielt, aber aktuell sind wir sehr ausgelastet mit unserem eigenen Business. Ja klar, suchen wir super Leute. Also es gibt nichts Schöneres, als mit anderen guten Leuten zusammenzuarbeiten und das Ding nochmal auf ein anderes Level zu heben. Also macht Spaß, dann ist die Arbeit noch weniger Arbeit gefühlt und man befruchtet sich gegenseitig. Ja, wir suchen tatsächlich, wer sich bewerben mag fürs Brand. Für Brandmanagement suchen wir, aber auch in anderen Bereichen. Also gute Leute sind willkommen.
Beeilt euch, wenn ihr Internationalisierung begleiten wollt, weil es steht schon ein Sohn in den Startlöchern, der aktuell studiert.
Das ist
typisch deutscher Mittelstand. Mein Sohn, meine Tochter macht denn die Internationalisierung.
Ja, das haben wir nie vorausgesetzt. Wir haben 2 Söhne, ein kleiner, der ist noch im Grundschulalter und der große, der ist jetzt gerade mit seinem 2. Semester an der WHU fertig geworden. Hat auf jeden Fall auch eine Art Unternehmergehen, muss ich schon sagen. Wir haben ihm aber offen gelassen, ob er es übernehmen möchte oder ob er sich irgendwie anders selbst verwirklichen möchte. Da werden wir ihn nicht forcieren, aber ich denke, er hat schon Interesse, weil es stagniert nicht, es entwickelt sich weiter. Wir nehmen ja auch noch weitere Sortimente in Angriff, nicht nur die Teppiche, sondern alles, was halt drumherum ja noch ist.
Also ihr wachst bei Produkten, ihr wollt in andere Länder wachsen.
In andere Länder, ja.
Das sind schon echt Themen und ihr habt es ja trotzdem auch so geschickt aufgebaut. Ne? Ihr habt Immobilien auf der einen Seite, das Unternehmen auf der anderen Seite. Ihr seid schon irgendwie so richtig deutscher Mittelstand, das ist schon so. Ne? Also,
unglaublich,
also größer,
das hätte ich mir vor 20 Jahren gar nicht vorstellen können. Mittlerweile bin ich auch vollkommen fein mit dem Begriff Familienunternehmen. Wenn mir das früher einer gesagt hätte, oh Gott, da wäre ich weggelaufen. Wir haben uns ja als Start-up begriffen, als irgendwas Modernes. Und Familienunternehmer, wenn du 20 bist, klingt
total
nicht
langweilig.
Sexy. Also wirklich nicht. Ja. Aber mittlerweile ist das etwas, worauf ich sogar stolz bin. Also ich würde mich mega freuen, wenn unsere Kinder irgendwann einsteigen und das Ding noch größer machen würden. Aber
da habt ihr aber ganz schön große Fußstapfen schon mal vorgelegt.
Ja, und die dürfen auch nicht bei uns anfangen. Also das haben wir.
Die schickt ihr zu mir. ganz tolle Unternehmer schicken ihre Kinder hier zu uns auf jeden Fall. Und Berlin ist immer eine Reise wert, aber wir haben schon ganz viele tolle Leute hier ausgebildet, die leider meistens wieder zurückgegangen sind, was natürlich immer schade ist. Aber ja, es macht Sinn, das nicht direkt beim eigenen. Meine Tochter habe ich auch gerade gefragt, die 14-Jährige, Papa, kann ich meine 3 Wochen Praktikum bei dir machen? Ich sagte, ich glaube, es ist besser für dich, wenn du die woanders machst.
Ja,
für mich
genau
vielleicht
so.
Auch. Im Vorgespräch habe ich eine Sache gelernt, die ich total interessant fand, weil ich auch gesagt habe, wieso kauft ihr Teppich in der Türkei? Es gibt ja Länder, wo die Löhne sicherlich niedriger sind als in der Türkei und die noch ein bisschen weniger westlich sind. Und erzähl mal, warum Teppiche in der Türkei, warum es so ein Teppichland ist. Das ist total spannend.
Tatsächlich wurden ja früher sehr viele Teppiche direkt bei uns in Europa, hier in Belgien produziert. Es war einmal
Belgien,
ja. Es war mal der größte Teppichproduzent gewesen.
Ich gedacht, okay.
Genau.
Warum?
Und dann, wow. Es war traditionell so. Also in Belgien wurden auch viele Stoffe gefertigt. Ich weiß nicht, ob man das so kennt, also so Spitze gerade, so Klöppeleien. Also die haben schon eine sehr lange Tradition mit Stoffen, mit Teppichen. Es hat in den 90er Jahren angefangen abzunehmen und dann
erst
in den
90er Jahren?
Ja,
wir reden jetzt also nicht von 1900 oder so, wir reden von 1990, aber nicht die Anfänge des 19. Jahrhunderts. Also Belgien war lange in dem Bereich
90er
vorne.
Jahre des letzten Jahrhunderts.
Ja, krass.
Ja, doch,
ist ja Wahnsinn.
Also es gab, die hatten auch moderne Maschinen da gehabt.
Ja.
Aber die Lohnkosten waren einfach zu hoch. Warum? Weil in der Türkei begonnen wurde, das Ganze auch zu subventionieren. War berechtigt. Damals wollte man das Land natürlich auch in die Zukunft führen, industrialisieren. Und da wurde es staatlich, wurden diese Werke sehr stark subventioniert. Und das hat dann natürlich auch vielen hier in Europa das Genick gebrochen. Manche haben auch die Gelegenheit genutzt und haben ihre Unternehmen in die Türkei auch verlagert.
Okay, also Türkei.
Da stehen jetzt ganz moderne Anlagen, ja.
Das heißt, da hat die türkische Regierung hat entschieden, wir subventionieren das.
Genau.
Ich glaube, die Stadt, wo das primär stattfindet, heißt
Gaziantep.
Tep.
Also hat sogar was im Namen, aber
ist auch mit drin. Okay. Und da wird wirklich, da werden Teppiche für die Welt gefertigt, könnte man sagen.
Ja. Definitiv. Gehen auch sehr viele in die USA von da, ja.
Da reden wir auch davon, auch ihr kauft 30%, 40%, 50% der Teppiche in der Türkei. Das ist groß bei euch, das Thema.
Ungefähr, ja.
Wow. Okay.
Die haben modernste Anlagen da stehen. Die haben auch wirklich gute Arbeitsbedingungen da. Ne? Das ist picobello sauber. Das ist keine Knochenarbeit mehr.
Was war für euch in der bisherigen Zeit, die ihr quasi das Unternehmen schmieden konntet, der größte Abfuck oder der größte Fehlgriff oder das größte Missgeschick?
Oh Gott. Das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Nein, eigentlich.
Eigentlich lief es im Durchschnitt, es gab immer wieder Herausforderungen.
Es gab natürlich Höhen, Tiefen, Zeiten, wo man sich Sorgen gemacht hat. Ja, aber es gab, ich kann mich jetzt an keinen, nee.
Also im Endeffekt, frühes Kommen sichert die besten Plätze. Das hat einmal bei eBay ganz gut geklappt.
Genau,
da hatte quasi
genau. Das war vielleicht etwas, als damals die Umsätze eingebrochen sind.
Von einem Tag auf den anderen, ja.
Ja, wirklich von einem Tag auf den anderen. Aber seitdem eigentlich, ja, Höhen, Tiefen. Ja, es hat nicht alles funktioniert, was wir machen wollten, aber der Großteil hat funktioniert.
Genau, also eigentlich habt ihr damals einen unmöglichen Kanal für den Teppichverkauf, habt ihr quasi gesehen. Also auf eBay konnte man ja alles kaufen, natürlich auch Teppich, aber der war nicht besetzt, dieser Kanal.
Genau.
Danach habt ihr gesagt, Teppiche online verkaufen wie der Baumarkt. Die Teppiche kauft ja keiner, weil die hässlich sind.
Ja.
Wir wollen schöne Teppiche online verkaufen. Und so arbeitet ihr euch im Endeffekt von Kanal auch zu Kanal und sagt, in den Kanälen können wir ganz gut operieren, weil Teppiche auch eine vernünftige Marge zulassen.
Richtig.
Und seid ja auch wirklich gern gesehener Kunde bei den großen Werbeinventarverkäufern. Ne?
Ja, ich denke schon. Bei dem Spend, den wir haben, sind wir doch gute Kunden.
Ja, euer Ad-Spend sind etliche 10 Millionen Euro pro Jahr. Anders geht's gar nicht.
Richtig.
Ja,
hast du gut geschätzt.
Das ist wirklich viel. Wir machen ja auch eine ganze Menge. Das ist aber wirklich krass. Was macht ihr mit dem Thema Unternehmenskultur? Wie würdet ihr eure Unternehmenskultur beschreiben? Was ist euch wichtig und wie schafft ihr das auch so für junge Menschen von eigentlich einem, also Teppich kann ein sehr langweiliges Thema sein, aber auch ein sehr schönes Thema.
Ja.
Was macht ihr dafür, dass Unternehmenskultur bei euch funktioniert?
Zum einen haben wir jetzt, es werden wahrscheinlich viele jüngere Unternehmen haben, relativ flache Hierarchien. Wir versuchen auch Werte vorzuleben. Jeder kann auch zu uns kommen. Auch der Praktikant kann zu mir reinkommen. Das ist so zu Ali. Das ist, ich meine, wir haben uns ja auch über die Zeit entwickelt und es war auch nicht immer alles gut, was wir vielleicht am Anfang gemacht haben. Wir haben nie in einem Unternehmen gearbeitet, muss man sich auch mal so vorstellen.
Stimmt.
Wir mussten es alles wirklich selber lernen und haben uns auch weiterentwickelt. Das war auch oft herausfordernd, aber das leben wir unseren Leuten auch vor. Also macht Fehler, aber macht.
Ja.
Und wenn ihr Fehler macht, lernt ihr daraus.
Ja, ihr hasselt den ganzen
genau,
Tag.
Genau, wir hasseln.
Ja, das muss man schon sagen.
Aber uns ist wichtig, dass sich auch wirklich die Leute wohlfühlen. Also wir haben wirklich super Arbeitsklima.
Das siehst du beim Campus schon. Du siehst den Campus und weißt, hat jemand daran gedacht, wo fühlen sich Leute wohl, was für eine Firma wollen wir sein, wie offen wollen wir denken, was wollen wir für Möglichkeiten schaffen. Das ist Wahnsinn.
Und das, was wir am Campus noch machen können, was wir aktuell auch in den Räumlichkeiten nicht machen können, ist unsere Produkte noch präsenter darzustellen. Wir haben dann auch Kojen, wo wir unsere Brands, die wir haben, präsentieren werden. Das ist nicht primär nicht für Besucher, sondern für unsere Mitarbeiter, damit jeder, der kommt, ich meine, die Teppiche sind nicht bei uns, die sind in Dormagen. Ja. Ich meine, wir haben noch unsere Fotostudios, auch in Bonn natürlich, da werden die auch fotografiert und man sieht die auch, aber die huschen da quasi immer so durch.
Ja.
Und was mir wichtig ist, ist natürlich, dass unsere Mitarbeiter auch das Produkt, also diese, das Produkt auch kennenlernen und es auch mögen. Also soll nicht einer sagen, oh, ich arbeite bei den Teppichen oder die machen was mit Teppichen. Das ist ein tolles Produkt. Ich vergleiche nämlich auch einen Teppich meistens mit einem Schuh. Also wie sich so ein Schuh zum Outfit verhält,
ja.
So verhält sich auch der Teppich in einem Raum.
Ja.
Also kann halt ganz dezent im Hintergrund bleiben oder kann ein Statement-Piece sein, genauso wie es mit Schuhen der Fall ist.
Und ein Teppich ist gar nicht so eine einfache Entscheidung. Also Teppich kaufen ist wirklich, das ist etwas, wo du weißt, es liegt 10, 20 Jahre da. Damit willst du dich auch wirklich immer anfreunden können.
Genau, das ist natürlich auch eine Überlegung, die man hat. Weil als wir angefangen haben, haben uns alle gesagt, nee, mach das bloß nicht. Wer kauft einen Teppich online? Jeder will einen Teppich online anfassen. Eigentlich haben alle dagegen gesprochen. Also bitte macht was anderes, nicht das. Und sogar wenn man früher auf Messen gegangen ist, da standen Schilder, Online-Händler nicht willkommen.
Mhm.
Ja, das waren schon krasse Zeiten, aber haben wir uns nicht davon beirren lassen. Und wir haben natürlich, wir sehen die Herausforderungen. Es gibt immer Menschen, die wollen ihn anfassen. Ich kann das auch nachvollziehen. Wäre ich ja dumm, wenn es nicht so wäre. Aber dafür haben wir zum Beispiel Musterboxen. Wir haben von sehr vielen Teppichen Muster. Wer sich unsicher ist, kann sich eine Musterbox zusammenstellen, sich das kommen lassen. Dann kann man das auch fühlen. Das kriegt man nachher mit einem Kauf auch verrechnet.
Das machen Leute? Musterboxen
das machen
ist ein großes
viele
Thema
Leute.
Bei euch?
Ja, doch. Doch, und dann haben wir natürlich den Shop, optimieren wir auch. Also wir haben jetzt sehr viel über Logistik gesprochen, sehr viel über unser Produkt, aber zu unserem Produkt gehört auch der Shop, weil wir sind ja eine D2C-Brand.
Ja.
Das Produkt ohne Shop, also für uns ist es eigentlich schon eine Einheit. Na, das gehört zusammen, weil das der Vertriebskanal für uns ist. Und da schauen wir natürlich auch, dass wir den Shop für das Produkt optimieren. Wir haben auch so ein AR-Feature.
Wollte ich gerade sagen, können Leute ihr Zimmer fotografieren und das hochladen, euren Teppich da reinschmeißen?
Du kannst es live machen mit deinem iPhone.
Okay, ihr habt eine App?
Nee, brauchst du keine App. Kannst du beim Browser machen. Das greift auf Funktionalitäten vom iPhone oder von den Handys zu und dann kann man das in den Raum legen. Ist noch rudimentär, aber man kriegt zumindest einen guten Eindruck, wie es funktionieren könnte. Ja.
Also hast du schon echt so Konfiguratoren oder sowas machen kannst, da durchlaufen kannst, den Teppich groß ziehen kannst, klein ziehen kannst.
Ja, genau.
Okay. Habt ihr euch, du und dein Mann, ihr führt die Geschäfte?
Ja.
Habt ihr einen dritten Geschäftsführer oder seid es nur ihr beide?
Ich glaube, zwei reichen, oder? Ich weiß nicht, aber. Ja, nein, wir könnten auch, also wir denken natürlich auch langfristig und könnten uns auch vorstellen, noch jemand Drittes dazu zu nehmen.
Muss halt passen, so wie es bei Familienunternehmen immer ist.
Richtig, es muss passen.
Habt ihr euch für dieses, du hast ja vorhin eigentlich was ganz Tolles gesagt, du hast gesagt, wir waren ja selber nie angestellt, wir mussten uns das ja irgendwie auch alles beibringen, natürlich haben wir auch eine ganze Menge Fehler gemacht. Habt ihr heute irgendwelche Externen, die euch begleiten, also lasst ihr euch coachen zum Beispiel in irgendwelchen Bereichen?
Ja, natürlich.
Ja?
Ja, klar. Aktuell jetzt nicht, aber wir haben verschiedene Programme ausprobiert. Wir haben mit mehreren Coaches, die für ihre bestimmten Bereiche waren, auch zusammengearbeitet. Es hat uns definitiv auch weitergebracht. Mhm. Ich meine, wir sind immer noch wir. Es gibt auch viele Programme und One Size Fits All geht meistens nicht. Aber man kann sich immer das rauspicken, was für einen selbst, für sein Unternehmen passt.
Seid ihr selber irgendwo engagiert, also sowohl jetzt im Rheinland zum Beispiel oder an irgendwelchen YPO, IOs oder irgendwas, dass ihr euch mit anderen Unternehmern viel austauscht oder macht ihr es eher auf freundschaftlichem Level und seid gar nicht so sehr im Bundesverband Deutscher Teppichhändler oder irgendwas?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht auch warum, das war nie so eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich glaube, wir waren einfach immer zu sehr mit dem Geschäft beschäftigt. Wir haben befreundete Unternehmer, mit denen wir uns natürlich austauschen und wir gehen auch zu Veranstaltungen und sprechen da, aber jetzt nicht im Rahmen eines Verbandes oder ähnlichem. Wir sind zwar in einem Verband, das ist Care und Fair, da geht es darum, dass keine Kinderarbeit gibt. Primär sind die sind in Indien primär, weil da viel handgemacht wird und da man natürlich darauf achten muss, auch dass da keine Kinder in die Arbeit, in die Herstellung involviert waren.
Aber ansonsten, ihr seid jetzt nicht Teil der Teppichlobby oder irgendwas anderem, ihr macht euer Ding. Wie teilt ihr euch im Alltag den Job auf? Also ich meine, es ist ja nicht so einfach, mit seinem Partner zusammen eine Firma zu führen. Da gibt es ja auch Reibung, deswegen ist eine gute Aufteilung nicht so schlecht. Wie teilt ihr euch das auf?
Wir uns das auf. Am Anfang haben wir sehr viele Überschneidungen gehabt. Mittlerweile versuchen wir, so wenig Meetings und so wenig Überschneidungen wie möglich zu haben. Warum? Wir haben zwar beide dasselbe Ziel, aber wir würden andere Wege wahrscheinlich zu dem Ziel wählen. So ganz normal. Wir sind halt unterschiedlich, aber das ist in Ordnung. Und so haben wir uns das aufgeteilt. Also ich mache das, was ich am besten kann. Und er macht das, was er am besten kann und was uns am meisten liegt. Und
das hast du aber erst.
Das funktioniert.
Kaufmann, hast du mir im Vorfeld gesagt?
Ja, Kaufmensch, wir treffen viele Entscheidungen gemeinsam, aber er ist da deutlich mehr involviert, auch in der Logistik mehr involviert. Ich muss sagen, ich habe früher sehr viel gearbeitet. Ich habe meinen großen Sohn immer mit in die Firma genommen, bis in die Nacht hinein. Das habe ich bei meinem zweiten nicht nochmal so machen wollen. Das war eine bewusste Entscheidung, weil man wird älter, ich bereue es nicht, dass ich es beim Großen gemacht habe, der auch nicht, der hat viel gelernt, ich auch, aber das ist halt natürlich auch eine Belastung und das Stress und ich muss nicht dasselbe Stresslevel mein ganzes Leben lang haben und so habe ich ein bisschen reduziert. Er kommt immer noch um 8 Uhr nach Hause, aber er liebt seinen Job auch.
Um 8 Uhr abends?
Abends, ja.
Und wann geht er?
Ja, morgens um 8.
Naja, ganz normaler 12-Stunden-Tag so als
Unternehmer. Ja, und dann zu Hause, dann wenn die Kinder schlafen, dann redet wird das Notebook schon wieder aufgeklappt.
Ja, klar.
Das Gute ist, weil es beides unser Baby ist, die Company, die Kinder auch, die Company aber auch, nehme ich ihm das auch nicht übel.
Das ist euer drittes Baby quasi. So.
Genau. Ja, eigentlich unser erstes sogar.
Genau, eigentlich sogar das erste. Ja. Ich glaube auch, das ist eine gute Voraussetzung. Du brauchst einen Partner mit Verständnis, weil ansonsten ist es unmöglich, in der Geschwindigkeit so etwas zu bauen. Das machst du auch nicht so nebenbei von Mallorca oder den Malediven aus im Homeoffice. Nee. Das ist schon ein echtes Brett, was ihr da gebohrt habt zusammen.
Danke, es ist auch viel, viel Arbeit reingeflossen. Ja.
Und immer noch, ich glaube, das wird nie aufhören.
Aber das ist das Schöne.
Wollte ich gerade sagen, wenn man sich dafür begeistern kann und das nicht als Arbeit versteht, sondern als eigener Weg, den man selber gestalten kann, so verstehe ich das zumindest,
dann
ist es was Tolles. Also es kann nicht der ganze Tag schön sein, aber im Grundsatz ist es was total Tolles, was mit Selbstverwirklichung zu tun hat und schön, dass wir so eine Chance hier haben auch.
Selbstverständlich. Ich bin auch total dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass sich mir damals dieser Weg geboten hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich das mit meinem Mann machen konnte, dass wir immer noch zusammen sind. Was auch nicht selbstverständlich
wollte ich gerade sagen.
Dass wir zwei Kinder haben, wovon wenigstens einen, beim Kleinen weiß ich es noch nicht, aber der andere Bock hätte, damit weiterzumachen, weil es ist schön, auch von dem Gedanken der Nachhaltigkeit ein Unternehmen zu bauen, das über eine lange Zeit bestehen bleibt. Etwas, das man weitergeben kann, so eine Legacy, das ist schon was Cooles.
Und ihr habt ja nochmal indirekt eine ganz tolle Entscheidung getroffen, Teppiche können durch die KI nicht substituiert werden. Das auch schön, finde ich.
Nein, wir nutzen KI natürlich.
Natürlich.
Natürlich, also eröffnet unglaubliche Möglichkeiten, gerade bei den ganzen Inszenierungen. Also wir fotografieren die Teppiche nach wie vor selber, aber man kann natürlich die Rauminszenierung aus unendlichen Möglichkeiten schöpfen.
Ja.
Am Anfang waren alle ein bisschen skeptisch, gerade auch in der Content-Produktion, aber mittlerweile lieben die das. Wir haben ja immer Requisiten kaufen müssen fürs Fotostudio. Die Dinger müssen hin und her geschleppt werden. Und dann, man kann gar nicht so viel immer kaufen, dass es nicht irgendwann schon wieder langweilig wird. Und wieder steht derselbe Sessel im Bild.
Ja.
Und das hat man jetzt nicht mehr. Man kann aus dem Vollen schöpfen. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Und das alles reduziert wieder Retourenquoten, weil der Kunde es vorher in die KI reinladen kann und so weiter. Und so.
Genau.
Also es gibt schon echt wahnsinnig gute Sachen. Ich glaube auch, der Weg begleitend macht das total viel Sinn. Und das optimiert Prozesse, aber den Teppich muss halt zum Schluss irgendjemand herstellen und zur ANAB schicken.
Richtig. Es bleibt immer ein physisches Produkt.
Genau.
Richtig.
Hast du sowas wie ein Lifehack oder eine Regel, die du als Unternehmerin anwendest, wo du sagst, das machen wir so und damit fahren wir gut. Punkt. Fahre ich gut.
Probleme sind für mich keine Probleme. Ich frame die anders. Für mich ist ein Problem immer eine Herausforderung. Mhm. Das macht es einfach viel einfacher, mental das anzugehen. Und auch wenn man große Herausforderungen hat, sind Herausforderungen ja. in der Regel lösbar. Wohingegen Probleme sich oft unlösbar und schwierig anfühlen. Und deshalb würde ich es im Kopf einfach immer, wenn man denkt, man hat ein Problem, nein, man hat keins. Man hat nur eine Herausforderung und die schafft man.
Das sehe ich wie du. Und eigentlich ist es ja sogar so, Herausforderungen sind ja neue Reizpunkte, weil alles, was keine genau. Herausforderung ist, hast du schon mal gelöst.
Genau.
Ne? Also es gibt ja auch immer, auch so, ich bin ja auf LinkedIn zum Beispiel auch sehr aktiv und auch nicht immer mit Meinungen, die quasi jeder gut findet. Da kommt ja auch was zurück. Das hat auch ein bisschen Zeit gedauert, bis ich gesagt habe, ja. eigentlich juckt mich das nicht. Ich habe meine Meinung kundgetan, das lasse ich ja. komplett an mir abprallen, das nehme ich auf keinen Fall mit zur Familie oder in den Schlaf. Das ist jetzt, wie es ist. Fällt ein Schienensack Reis um, ist genauso interessant, Feierabend.
Richtig.
Und genauso geht es auch nur. Und wenn du dieses Problem Richtig. Gelöst hast, dann bist du quasi auch dem Erfahrungspunkte-Level wieder einen Sprung nach oben, genau. hast du dann getan. Genau. Und dann sind es andere Themen, ob es große Unternehmer sind, weltweit auch große Unternehmer, Walt Disney, Steve Jobs, you name it. Am Ende des Tages sagt jeder, der mit so Menschen zusammengearbeitet hat, der Unterschied zwischen diesen Menschen und anderen Unternehmern ist Resilienz.
Richtig.
Und ist, mit großen Themen umgehen zu können. Du kannst an genau. großen Themen zerbrechen oder du genau. kannst große Themen modellieren.
Genau. Und das ist alles eine Mindset-Frage. Ja. Definitiv. Man ist selber, also ich begreife es für mich so, ich bin für mein eigenes Glück verantwortlich.
Ja.
So, ja. nicht jemand anders, nicht irgendetwas anderes, sondern ich.
Ja.
Und das macht es mir einfach auch leichter. Ich wurde letztens irgendwann mal gefragt, wie ich den ganzen Druck aushalte. Und dann war ich ganz verwundert, weil ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Was für ein Druck? Warum aushalten?
Das ist von mir gewählte Leben. Wenn genau. ich das nicht möchte, mache ich es morgen nicht mehr.
Richtig. So. Genau so.
Deswegen ist es kein Druck. Meine Erwartungshaltung ist die an mich selbst.
Der Druck, den mache ich mir selber.
Genau.
Ja. Und der ist positiv.
Und das ist auch das Schöne an Unternehmertum, was man ganz, ganz ja. oft nicht erwähnt. Wir Deutschen sind auch leider ganz, ganz schlecht darin, Unternehmertum als etwas Tolles zu framen.
Ja.
Du hast jeden Tag die Chance, deinen Weg selber zu gestalten. Also ich glaube, Unternehmertum ist total doof, wenn du von lauter Kunden abhängst, mit denen du keinen Spaß hast und Menschen arbeitest, mit denen du keinen Spaß hast. Aber das kannst du als Unternehmer komplett selbst modellieren.
Richtig.
Und wenn du dir diese Freiheit einmal erkämpft hast, mit tollen Menschen zusammen jeden Tag zu arbeiten, ja. dann ist das Tollste, was es gibt. Und du kannst jeden
Auf
Tag
jeden Fall.
Remodellieren. Ja.
Und gestalten. Dieser ja. gestalterische Aspekt im Unternehmertum ist so wichtig und das ist so schön und erfüllend. Das ist unglaublich. Ich würd nie einen anderen Weg wählen wollen. Sogar wenn ich glaube, wenn ich mein Studium beendet hätte, ich wäre auf jeden Fall irgendwann Unternehmerin geworden. Weil ich glaube nicht, dass mich irgendwann je ein Job so erfüllt hätte,
genau.
weil man so viel machen kann. Man kann so viel machen und ich muss nicht jeden Tag dasselbe machen.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Wir kommen nämlich ganz langsam zum Schluss. Ich habe noch so ein paar kleine Fragen mit schnellen Antworten, die ich mir im Vorfeld so ein bisschen zumindest überlegt habe. Mal sehen, bin ich mal gespannt. Gewinn oder Umsatz? Wenn du dich entscheiden
Gewinn.
Müsstest. Gewinn, finde ich gut. Türkei, Indien oder China?
Indien.
Warum?
Ich habe da ganz andere Bezugspunkte. Wir haben in Indien eine Schule gebaut.
Wow.
Nachdem wir in Corona so viel Erfolg hatten, wollten wir etwas davon zurückgeben und haben in Indien etwas gemacht, was wir lange machen wollten, wofür wir dann aber erst das Geld hatten und haben da eine Schule gebaut. Genau da, wo wir auch die Teppiche produzieren. Das ist für arme Kinder, die kriegen da alles, den Unterricht, die Kleidung. Wir haben da sogar noch so ein Female Empowerment Programm, wo Frauen nähen lernen können. Die kriegen Nähmaschinen, die können da nähen und das verkaufen, auch für sich selber nutzen.
In Indien eine Schule gebaut? Welcher Dimension muss ich mir das vorstellen, wenn man in Indien eine Schule baut? Wie viele
Da passen schon ein paar hundert Schüler rein.
Und das macht ihr heute weiter?
Wir haben die Schule nicht nur gebaut.
Ja.
Wir haben das in Zusammenarbeit mit Care & Fair gemacht, die uns vor Ort mit ihren Leuten unterstützt haben. Wir haben die gebaut und wir sind auch für den Unterhalt der Schule verantwortlich und das nehmen wir sehr ernst. Das wollen wir auch noch auf jeden Fall in den kommenden Jahren so weitermachen, solange wie es geht.
Ist ja schön, dass ich nachgefragt habe, nur so aus Versehen sagst, dass ihr ein paar hundert Kinder einen Tag in Indien unterstützt. Das ist auch so, ja, okay. Königin des Untertreibens. So, Remote oder Arbeit im Office?
Office.
Okay, finde ich auch sehr gut. Handhaben wir hier ähnlich. Investitionen in Deutschland oder ins Ausland?
Sowohl als auch.
Okay, also du sagst auch, Deutschland hat ein paar Herausforderungen, Energiepreise, hohe Löhne und so weiter. Aber am Ende des Tages hängt es ja auch ein bisschen am Produkt. Und ihr habt für euch Deutschland, ihr seid in Deutschland geboren, ihr habt den Standort
wir
Deutschland
gewählt.
Wir sind
nicht gewählt. In Deutschland geboren, aber wir leben in Deutschland, ja.
Ihr seid beide nicht in Deutschland geboren?
Nein, beide nicht.
Ah, okay.
Ja, ich glaube, bei Ali ist es relativ offensichtlich, mehr oder weniger. Ich meine, er hätte auch hier geboren
sein
können.
Bei Monika Adler jetzt nicht so direkt, ja.
Nein, das weiß ich. Nein, ich bin tatsächlich in der ehemaligen Sowjetunion geboren und dann mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen.
Ja gut, das war ja, ich bin ja Kind der DDR, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja,
Ossis unter sich, ja.
Monika, das war ein wahnsinnig schöner, toller Podcast. Ja,
danke.
Ich glaube, du solltest es viel öfter machen und du solltest noch viel, viel mehr erzählen, weil es ist wirklich schade, dass der Mittelstand immer so wahnsinnig doll untertreibt. Was ihr da in 20 Jahren hingesetzt habt, ist echt krass. Ich meine, hätte irgendjemand vor 20 Jahren gesagt, das kannst du aus Deutschland heraus bauen, aus dem Rheinland und in die Welt expandieren, hätten es, glaube ich, die meisten bezweifelt. Ihr habt es einfach gemacht. Ihr habt nicht darüber nachgedacht, was ist der beste Standort, was ist das beste Produkt oder irgendwas anderes. Ihr habt es euch zukommen lassen, ihr habt es ausprobiert, seid mit den Kanälen gewachsen und auch gefallen, wenn man an eBay denkt.
Definitiv.
Geile Story, der Campus. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das sieht echt cool aus.
Dankeschön.
Tausend Dank dafür, dass du hier was deine Story mit uns geteilt
hast.
Sehr,
sehr gerne. Danke, dass ich es mit euch teilen konnte.
Ja, immer wieder. Wenn ihr so weitermacht, müssen wir euch auch ein zweites Mal einladen. Sag ich dir gleich, dann laden wir deinen Sohn ein. Oder deinen Mann.
Ja, der wird gerne kommen.
Dankeschön.
Danke dir.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann kommentieren, liken und followen, damit ich hier weiterhin so tolle Gäste und Gästinnen, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, einladen kann und die dann auch kommen. Denkt daran, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine absolut und wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.